Ich hätte gerne Handzeichen. Wer hier im Raum würde behaupten, dass er ein problemfreies und perfektes Leben lebt? Ich mache die Hand hoch und der Reflex ist erstmal. Okay. Wer würde sagen, ich lebe in perfektem Frieden und in Balance? Okay, wow. Es ist überwältigend händelos gewesen eben. Und es ist absolut richtig, ja. Niemand lebt ein unerschüttertes und ein gänzlich heiles Leben. Wir als Christen nicht und die Menschen, die Jesus nicht kennen, erst recht nicht. Wir leben in einer gefallenen Welt, wir leben in einer verletzten, versehrten Welt, wir leben in einer Welt, die Schmerzen hat. Wir leben in einer leidenden Welt und eine existenzielle Frage, die immer wieder gestellt wird, ob du in Büchern liest oder ob du Zeitung liest, ob du Radio hörst oder Hollywood-Filme guckst. Die Frage, die immer wieder kommt, ist, wo liegt die Lösung des Problems? Sind es die Avengers? Ist es Superman? Ist es der perfekte romantische Liebhaber? Ist es der erste schwarze Präsident Südafrikas, der die Rugby-Mannschaft zum Sieg führt? Was ist die Lösung auf die Probleme dieser Welt? Und die Antwort ist meistens, die Lösung liegt in dir. Die Antwort der Welt ist, hey, du hast ein Problem, die Lösung liegt in dir. Ich möchte mit euch mal kurz in den Buchladen gehen. Ich habe ein bisschen auf Amazon gegoogelt. Kann man sagen, man hat auf Amazon gegoogelt? Nee, eigentlich nicht. Egal. Also, ich möchte euch folgendes Buch vorstellen. Und das Buch heißt, die Lösung liegt in dir. Von Eva-Maria Zurhorst. Der hat einen lustigen Namen. Und der Klappentext geht wie folgt. Dies ist ein einzigartiges Programm, um unser ganzes Potenzial zu entfalten. IDA, das ist das Programm, der Name des Programms. IDA steht für ein einzigartiges Selbstentwicklungsprogramm, mit dem wir die Dinge in unserem Leben ohne fremde Hilfe in Ordnung bringen können. Mit Hilfe des IDA-Prozesses können wir die Lösungen, die wir suchen, in uns selbst finden. Ganz egal, ob es um Beziehungen, Beruf, Kreativität geht oder um Ruhe und Lebendigkeit. Wir schaffen es ohne Hilfe, die Lösung, die in uns liegt, zu finden. Dank dieser Frau. Vielen Dank, Eva. Die hat auch noch andere Bücher geschrieben. Lieb dich selbst, dann ist egal, mit wem du verheiratet bist. Ist ein Bestseller. Dale Carnegie ist so ein positives Denken-Guru. Der hat das Buch geschrieben, Sorge dich nicht, lebe einfach. Das ist ein Klassiker in der Positive Thinking Bewegung und da steht folgendes im Klappentext: Der Erfolg ist in dir. So lautet Carnegies zentrale These. In einfachen Worten zeigt Carnegie seinen Lesern den Weg zu einem zufriedenen Leben. Und der Weg liegt in dir selbst, sagt Carnegie. Oder gehen wir mal an die Willi Hellpach Schule in Heidelberg, das ist ein Gymnasium in Heidelberg, ein Wirtschaftsgymnasium. Hier gibt es das Unterrichtsfach Glück. Und ich zitiere mal den Spiegel. Der Spiegel zitiert oder schreibt Folgendes über das Unterrichtsfach Glück in Heidelberg. Ein Motivationstrainer hilft den Schülern, positives Denken zu lernen, die guten Gefühle zu verstärken. Und ein Familientherapeut entwickelt mit ihnen eine Vorstellung vom Ich. Oder gehen wir in die christliche Szene. Vielleicht kennt ihr Sprüche wie, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja? Wenn du aktiv wirst, wenn du dein Leben angehst und die Probleme deines Lebens löst, dann hilft dir Gott auch. Oder vielleicht kennst du den Spruch, Gott hilft den Tüchtigen. Oder vielleicht kennt ihr diesen Gedanken, vielleicht habt ihr das schon mal in der Predigt gehört. Habe ich mir mit der Jessie Gottesdienst freigenommen. Wir hatten ein freies Wochenende und wir sind dann in eine andere Gemeinde, in einer anderen Stadt gefahren. Und wir sagen nicht, welche Gemeinde das ist. Und da hat der Prediger tatsächlich Folgendes gesagt. Wenn du exzellent im Studium oder in deinem Job bist, wenn du exzellent bist, dann kannst du anfangen zu evangelisieren. Wenn du exzellente Arbeit in deinem Job machst oder in deinem Studium, dann bist du ein gutes Zeugnis für Jesus Christus. Ho, 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 wow. ihr dürft empört sein. Und trotzdem ist es auch so, dass wir solche Sachen ganz schön oft hören und einfach schlucken, weil derjenige, den wir sehen auf dem Bildschirm oder dessen Text, den wir lesen im Buch, dass das einfach ein bekannter Name oder ein bekanntes Gesicht ist. Ich frage mich bei solchen Theorien immer, was ist mit den armen Christen, die eben keine Einzelschüler und Streber sind? Evangelisationsverbot. Versager. Also die Botschaft der Welt und mancher Christen ist, die Antwort liegt in dir. Und das ist zum Glück Nicht zum Glück, Gott sei Dank. Ist es nicht unsere Botschaft und es ist nicht die Botschaft unseres Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du solche Dinge hörst, nicht anzunehmen und von dir abzuweisen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist dein Problem heute Morgen? Was ist dein Problem? In welchen Bereichen deines Lebens brauchst du heute Hilfe? Denk kurz drüber nach, ist keine rhetorische Frage. Wo ist dein Problem heute Morgen? Wo brauchst du Hilfe? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Die Antwort auf deine Fragen und Probleme liegt nicht in dir. Die Antwort kommt von außen. Die Antwort kommt von Gott. Gott ist die Lösung. Gott ist die Antwort und dein Leben ist sicher in seiner Hand. Die Antwort, die Sicherheit, die Lösung kommt von außen, kommt von Gott und kommt nicht von innen, kommt nicht von dir. Ich möchte mit euch heute einen Text lesen, der an die Christen in Thessalonich geschrieben wurde. Und wir werden heute den ersten Teil des Textes uns angucken. Nächste Woche gucken wir uns den zweiten Teil des Textes an. Die Gemeinde in Thessalonich, die war ziemlich verwirrt und die war erschreckt, die war verunsichert. Und deshalb hat Paulus an die Gemeinde in Thessalonich diesen Brief geschrieben. Die waren verwirrt und beunruhigt aufgrund einiger Irrlehren, die als die Apostel, in Anführungsstrichen Apostel, in ihrer Gemeinde gelehrt haben. Menschen, die als Apostel auftraten, haben eine Irrlehre gebracht und die Gemeinde war verwirrt. Und Paulus reagiert, er schreibt diesen Brief und seine Reaktion ist eine Ermutigung, beziehungsweise ist eigentlich eine doppelte Ermutigung. Und die erste Ermutigung möchte ich mir mit euch heute genau angucken, die zweite Ermutigung nächste Woche. Ich lese erstmal den Text vor, haben wir hier auch an der Leinwand. Für euch hingegen, also davor spricht er von den Menschen, die die Wahrheit nicht kennen, die Gott nicht kennen, die sich gegen Gott auflehnen. Und dann sagt er, für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken, dass Gott euch von Anfang an dazu erwählt hat, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Das ist es, wozu er euch berufen oder durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden, also das Evangelium, das wir verkünden. Dadurch hat er euch berufen. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Daher oder deshalb oder also, liebe Geschwister, bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 13 bis 15. 2. Thessalonicher 2, 13 bis 15. Also Paulus begegnet der Verwirrung der Thessalonicher mit zwei Ermutigungen. Die erste Ermutigung oder Erinnerung ist, denkt an eure Identität. Erster Klick. Ihr wurdet gerettet und adoptiert vom dreieinigen Gott. Er sagt, ihr seid verunsichert. Bitte, liebe Thessalonicher, erinnert euch, ihr habt eine feste Identität in Gott. Er hat euch adoptiert, er hat euch gerettet, der dreieinige Gott. Und zweitens, was wir uns nächste Woche angucken, zweite Erinnerung, denkt an euer Fundament, haltet an unseren Lehren fest. Okay, erster Punkt, denkt an eure Identität. Ihr wurdet gerettet und adoptiert vom dreieinigen Gott. Für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken, dass Gott euch von Anfang an dazu erwählt hat, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Einer meiner Heroes ist Mark Driscoll und er schreibt Folgendes. Jesus zu kennen und die Errettung durch Glauben in Christus ist der Schlüssel zu deiner Identität und zum Sieg über deinen Götzendienst. Es geht nicht um dich, alles dreht sich um Jesus. Der Schlüssel für unsere Identität ist Jesus Christus selbst. Der Schlüssel, an dem wir ansetzen können, um unsere Identität zu verstehen und zu empfangen, ist Jesus Christus, gekreuzigt, auferstanden und regierend zu Rechten Gottes. Wenn wir Verwirrung und wenn wir Wanken und Verunsicherung in unserem Leben entgegenwirken wollen, dann müssen wir uns erinnern, wir haben eine feste Identität in Gott. Brandon Manning, ein anderer ziemlich cooler Typ, schrieb Folgendes, er ist schon tot. Geliebt zu sein, das ist unsere Identität. Geliebt zu sein, das ist unsere Identität, der Kern unseres gesamten Seins. Und das ist auch Paulus' Argument. Deine Identität besteht darin, dass du geliebt bist von Gott. Genau das betont auch Paulus. Er spricht die Christen in Thessalonich als vom Herrn geliebte Geschwister an. Er sagt, hey Leute, wir sind Geschwister und übrigens, ihr seid von Gott geliebt. Eure Identität liegt darin, dass Gott euch zuerst geliebt hat und dass er euch jetzt lieb hat. Ist dir das heute Morgen bewusst, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist und dass Gott dich nicht nur liebt, sondern dass er dich auch noch mag? Gott liebt dich nicht nur, sondern er mag dich sogar. Seine Liebe ist nicht einfach nur die alle Fehler überwindende Liebe, das ist ja auch, er mag dich sogar. Er nimmt dich an, wie du jetzt heute Morgen bist. Er liebt nicht die zukünftige Version von dir, er liebt die Version von dir, die du heute bist. Er mag dich. Er findet dich nicht perfekt, ja, aber er mag dich total und er liebt dich. Vom Herrn geliebte Geschwister, du bist ein vom Herrn geliebtes Kind. Wenn du dich heute Morgen von Gott ungeliebt fühlst, vielleicht fühlst du dich verdammungswürdig oder vielleicht fühlst du dich wie jemand, der abgelehnt wird von Gott. Ich möchte dir ein paar Bibelstellen vorlesen, die dich ermutigen sollen. Du bist ein von Gott geliebtes Kind. Ich möchte euch zwei Bibelstellen vorlesen. Anfang vom 8. Kapitel im Römerbrief und Ende vom 8. Kapitel im Römerbrief. Sehr cooles Kapitel, sehr cooler Brief. Lest es euch durch zu Hause. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn Jesus Christus dein Herr, Erlöser und größter Schatz ist, dann gibt es keine Verdammnis mehr für dich. Die Liebe Gottes ist untrennbar mit dir verbunden. Er liebt dich bedingungslos. Und das betont Paulus im Kapitel 8, Vers 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur, mein Sitznachbar, mein Chef, ich selbst, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, in Jesus, die wir in Jesus Christus empfangen haben, wenn du Jesus Christus liebst und ihm nachfolgst. Oder Psalm 139, 5 bis 6. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Gott liebt mich. Gott ist um mich herum. Gott hält seine Hand über mir. Das ist zu wunderbar, um es zu glauben. Und trotzdem dürfen wir es glauben. Gott liebt dich und Gott ist für dich. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Es ist wichtig, dass du diese Wahrheit aufnimmst, annimmst, verstehst und darin wandelst. Amen? Amen. So, das ist der erste Punkt, wofür Paulus Gott dankbar ist. Er sagt, ich muss alle Zeit Gott dafür danken, dass ihr errettet seid. Also dafür, dass Gott die Thessalonicher gerettet hat. Ist Paulus dankbar? Bist du heute Morgen dankbar? Wenn du Christ bist, bist du dankbar dafür, dass Gott dich gerettet hat? Bist du erfüllt mit Dankbarkeit dafür, dass er auf dich zugegangen ist und dir Errettung als Gnadengeschenk geschenkt hat? Du solltest dankbar dafür sein. Vielleicht bist du heute durch den Regen gelaufen und du warst extrem undankbar. Mein Sohn kam hier heulend an, er war bei der Tante, ja, und hat geheult, weil alles so nass ist. Kommt einfach zum Frühgebet, da hat es noch nicht geregnet. Bist du heute Morgen dankbar dafür, dass Gott dich gerettet hat? Wenn nicht, dann stimmt was nicht. Dann hast du einen wichtigen Fokus in deinem Leben verloren. Du bist ein gerettetes und geliebtes Kind Gottes. Gott hat dich aus der Sklaverei der Sünde befreit, weil er dich liebt. Das ist die Botschaft. Aber Paulus dankt Gott nicht nur dafür, dass er die Thessalonicher gerettet hat, er dankt Gott auch noch dafür, wie er die Thessalonicher gerettet hat. Wer von euch hat letzte Woche Dienstag das Länderspiel Deutschland gegen Schweden geguckt? Wer hat schon nach der ersten Halbzeit ausgeschalten? Ja, okay, gut. Marc, Josia und ich, wir haben uns gemeinsam das Spiel angeguckt. Josia ging nach der ersten Halbzeit, da stand es 2-1. Tut mir leid, Josia, das war zu früh. Deutschland liegt nach 45 Minuten 2-1 hinten. Ja, es war nicht toll, ja, es hat sich nicht gut angefühlt. 78% Ballbesitz. 2 Schüsse aufs eigene Tor, 2-1 hinten. Okay? Voller Mist. Und dann ist die Halbzeit rum, dann kommt Mario Götze. Und Mario Götze, der kommt nicht nur allein, er kommt zusammen mit André Schürrle. Ja, und ich weiß nicht, was der Löw gemacht hat. Er hat ihnen vielleicht eine Gehaltskürzung angedroht. Die sind gerannt. sind gerannt wie die Wahnsinnigen und schießen gemeinsam 4 Tore für Deutschland. Ja? Und es geht dann am Ende, geht es 5-3 aus. Und Marc und ich, wir waren noch übrig, Josia hat uns ja verlassen. Wir haben uns die zweite Halbzeit angeguckt, lieben Gruß an Josia. Wir haben uns die zweite Halbzeit angeguckt und wir haben uns einfach gefreut über den Spielverlauf. Es war sehr erfreulich, dass dann tatsächlich die deutsche Mannschaft noch sehr überlegen gewonnen hat. Aber Marc und ich, wir haben uns nicht nur gefreut über die Tatsache, dass das Spiel 5-3 ausging, sondern wir haben uns auch gefreut über die 4 Tore, die Deutschland in der zweiten Halbzeit geschossen hat. Wir haben uns über die Art und Weise, wie diese Tore gefallen sind, extrem gefreut. Wer das Spiel gesehen hat, zweite Halbzeit, es waren sehr schöne Tore für Deutschland. Und es war richtig genial, es war so ein Zungenschnalz-Erlebnis, diese Tore sich anzugucken. Nochmal die Zeitlupe anzugucken und einfach diese genialen Schürrle-Tore zu sehen. Es war einfach schön. Also wir waren nicht nur erfreut darüber, dass Deutschland 5 Tore geschossen hat, wir waren auch erfreut über die Art und Weise, wie Deutschland die Tore geschossen hat. So richtig genialer Offensivfußball war das. Die Illustration ist klar? Okay, danke. Und ähnlich geht's Paulus. Paulus sagt auch, hey, ich freue mich darüber, dass ihr errettet worden seid, aber ich freue mich vor allem auch noch darüber, wie Gott euch errettet hat. Ja, Gott spielt zwar keinen Offensivfußball, zumindest finden wir darüber nichts in der Bibel, aber Gott demonstriert immer und immer wieder eine extrem gute Offensiv-Errettungsstrategie. Und darüber freut sich Paulus. Paulus sagt, hey, Gott hat nicht bloß ein Tor gepunktet. Gott hat auf eine sehr offensive Art und Weise, auf eine sehr schöne Art und Weise euch gerettet. Das sagt er zu den Thessalonichern und durch die Bibel sagt er es auch zu dir und zu mir. Wir können Gott immer nur dafür danken, dass er euch von Anfang an dazu erwählt hat, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Also Paulus sagt, es ist so genial, dass Gott euch Gnade geschenkt hat. Genial ist aber auch, wie er es gemacht hat. Und Paulus sieht die Rettung von verlorenen Sündern als ein Teamwork, ein geniales Teamwork des dreieinigen Gottes. Wenn du ein gläubiger Christ heute Morgen bist, dann wurdest du vom Vater erwählt, du wurdest vom Heiligen Geist lebendig gemacht und du wurdest von Jesu Kreuzestod gerettet von der Macht der Sünde. Deine Errettung ist ein absolut geniales Teamwork des dreieinigen Gottes. Naja, eigentlich des dreieinigen Gottes und dann auch noch dir. Du hast ja noch Ja dazu sagen dürfen, zu dem super genialen Geschenk. Und das möchte ich mir genauer angucken mit euch zusammen heute Morgen. Der Vater hat dich erwählt. Also, wir können Gott immer nur dafür danken, dass er euch von Anfang an dazu erwählt hat. Gott ist der erwählende Vater. Die Bibel lehrt durchgehend, Gott war schon für dich aktiv, als du noch keine Ahnung von ihm hattest. Gott war schon für dich aktiv, als du noch sein Gegner warst. Gott hat seinen Sohn für dich geschickt, als du noch Sünder warst. Das ist, was im Römerbrief, glaube ich, steht. Jesus selbst sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich war schon aktiv für euch, als ihr noch gar nicht wusstet, wer ich war. Oder Johannes 6, Vers 44, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Wenn du heute Morgen an Jesus Christus glaubst, als deinen Herrn und Erlöser und größten Schatz, dann ist das deshalb, weil Gott an dir gezogen hat. Johannes 8, Vers 43, Jesus stellt eine rhetorische Frage, würde ich sagen. Er sagt Folgendes, warum versteht ihr nicht, was ich sage? Und der Grund, warum ich glaube, dass er sie als rhetorische Frage gestellt hat, ist, dass er nicht zögert, um die Antwort zu geben. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Antwort, weil ihr gar nicht fähig seid, meine Worte zu hören. Bam in your face. Ja? Da steht Jesus, da stehen 1000 Leute, ja? 100 Leute rufen Halleluja, der Rest sagt sich, hä? Und Jesus sagt, warum versteht ihr mich nicht? Ich sage euch warum, ihr versteht meine Worte nicht. Und er hat nicht zu den Menschen in der letzten Reihe gesprochen, die einfach nicht mehr gehört haben, was Jesus gesagt hat, sondern er hat ausgedrückt, hey, ihr könnt von euch heraus meine Worte, meine erlösenden Worte nicht verstehen. Und Paulus sagt dazu in Römer 8, schon wieder Römer 8, Vers 7, denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und ist dazu auch nicht in der Lage. Römer 8, Vers 7. Also es ist ein Wunder Gottes, wenn verlorene Sünder auf einmal den Glauben an Gott und die Gnadengabe empfangen und sagen, okay, ja, das stimmt, ich verstehe es jetzt. Ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, damit seine Gerechtigkeit mir angerechnet wird. Ich höre momentan öfter mal eine CD, ich weiß gar nicht, wie die Band heißt, das ist ein Lobpreis, ich habe schon in der Hausgruppe erzählt, das ist eigentlich keine CD, ich habe einen Lobpreis-MP3-Ordner, ja, und den höre ich mir öfter mal an, den streame ich. Und ein Lied, das heißt Son of David, und da geht es um diesen Blindgeborenen, der hört, dass Jesus Christus an ihm vorbeiläuft, und dieser Blindgeborene ruft auf einmal, Sohn Davids, Sohn Davids, komm hierher zu mir, erbarme dich meiner! Okay, ihr kennt die Story, wenn nicht, jetzt kennt ihr sie. Und Jesus heilt ihn dann, okay? Und das Lied dreht sich um diesen Menschen, um diese Geschichte. Und eine Liedzeile, die hat sich mir eingemeißelt und sie lässt mich nicht mehr los. Es ist Englisch, ich übersetze es gleich. The blind don't gain their sight by opening their eyes. Die Blinden empfangen nicht ihre Sehfähigkeit, wenn sie ihre Augen öffnen. Ein Blinder kann seine Augen aufmachen, Augen zumachen, Augen aufmachen, Augen zumachen und es wird sich nichts verändern. Die Antwort für die geistliche Blindheit in dieser Welt liegt nicht in uns selbst, sondern sie liegt außerhalb von uns. Gott ist die Antwort für geistliche Blindheit. Und Gott ist derjenige, der nicht sagt, hey, mach die Augen auf, du siehst nichts, Pech gehabt. Sondern Gott ist derjenige, der sagt, ich gebe dir Sicht, Sehfähigkeit, öffne deine Augen. Und auf einmal sieht der Blinde und er erkennt Jesus. Es ist wie Lydia in der Apostelgeschichte, Lukas berichtet in Apostelgeschichte 16. Während Lydia zu uns zuhörte, uns, Lukas und Paulus, wir haben gepredigt dort, während Lydia uns zuhört, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Das ist, wie Gott, der Vater, wirkt in unserem Leben. Er schickt uns Leute, die uns das Evangelium predigen, und dann öffnet er unser Herz, damit wir annehmen können, was derjenige, den Gott uns geschickt hat, der zu uns predigt. Und in unserem Leben umsetzen können. Gott tritt in Aktion und ermöglicht verlorenen Sünder die Bekehrung. Das haben wir auf der Mitarbeiterfreizeit schon angesprochen gehabt, dieses Zitat. Ich zitiere mich selbst. Ohne Gottes Initiative ist keine Errettung möglich. Mit Gottes Initiative ist jede Errettung möglich. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Gott tritt barmherzig und gnädig in Aktion, um verlorene Sünder zu retten, ihnen ewiges Leben zu geben. Das ist, was auch Paulus begeistert. Und wenn du heute Morgen an Jesus als deinen Herrn, Erlöser und größten Schatz glaubst, sei Gott dankbar und freu dich darüber, dass er aktiv wurde, als du noch überhaupt keine Ahnung von ihm hattest. Sei dankbar dafür, dass er schon das größtmögliche Wunder in deinem Leben getan hat. Das größtmögliche Wunder ist, dass ein Toter lebendig wird, dass ein Blinder sehend wird, dass ein Rebell Gott gegen Gott ein Freund Gottes wird, ein Kind Gottes wird. Das größte Wunder, das du jemals erleben wirst, ist das Empfangen des ewigen Lebens aus Gnade allein. Also du wurdest von Gott erwählt und dieses Erwählen ist keine kühle Selektion, so ja, du ja, du nein, du ja, du nein, du streng dich noch ein bisschen an, vielleicht dann ja. Nein, 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 so ist Gott nicht. Ja? Das Wort, was hier steht im Originaltext, was mit Erwählen übersetzt wird, heißt so viel wie angenommen. Gott hat euch angenommen, er hat euch ausgesucht. Er hat euch bevorzugt. In der Wuppertaler Studienbibel steht Folgendes. Auserwählt meint die Auswahl aus einer großen Menge. Okay. Okay. Auserwählt meint die Auswahl aus einer großen Menge und verbindet damit den Aspekt der Würdigung. Er hat uns auserlesen. Gott würdigt dich, indem er dir seine Gnade schenkt. Gott nimmt dich als sein Kind an. Er nimmt dich nicht einfach nur als ein Angestellter, als ein Praktikant oder als, naja, Sklave irgendwie an, sondern er nimmt dich an als sein Kind. Du wurdest von ihm adoptiert, ist, was die Bibel uns lehrt. Er hat dich vom rebellischen Feind gegen ihn zu einem hingegebenen, liebenden Kind von ihm gemacht. Er ist nicht mehr dein Feind, dessen Zorn du fürchten solltest, sondern Gott ist jetzt dein liebevoller Vater, der dich adoptiert hat. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Es ist eine absolut geniale Botschaft, die die Bibel uns lehrt. Gott, der liebende Vater, nimmt dich an. Also erster Teil des Teamworks, die Erwählung des Vaters. Zweiter Teil, der Heilige Geist hat dich lebendig gemacht. Kannst du mal eins zurückklicken? Der Heilige Geist hat dich lebendig gemacht. Ihr wurde gerettet durch das heiligende Wirken seines Geistes. Ihr kennt diese Illustration vielleicht schon. Silke, ich brauche deine Hilfe kurz. Ihr kennt diese Illustration schon von dem Handschuh. Vielleicht war die im Glaubensgrundkurs. Die Bibel lehrt, als du noch nicht Jesus nachgefolgt bist, dann warst du ein Handschuh. Also nicht in den Worten, aber das ist die Illustration. Ja? Du warst tot in deinen Vergehungen. Okay, wir machen jetzt mal einen Test. Handschuh, beweg den Zeigefinger. Auf geht's, beweg den Zeigefinger. Es bewegt sich nichts. Mist, ist dein Handschuh, ne? Ja, voll der Mist. Was die Bibel lehrt, ist Folgendes. Am Tag deiner Rettung ist etwas in dich eingezogen, das dich lebendig gemacht hat. Vorher tot, jetzt gefüllt von Leben. Beweg mal den Zeigefinger. Kein Problem mehr. Das ist, was die Bibel lehrt über den Einzug des Heiligen Geistes in deinen Geist, in deinen Körper. Die Bibel lehrt, du warst vorher, so. Komm her. Geht nicht. Und nachdem der Heilige Geist in dir eingezogen ist, ist das passiert. Komm mal her. Okay. Wir leben noch kein perfektes Leben, aber wir tun, was Gott uns sagt. Mach mal High Five. Mach mal so. Schüttel mal bitte dem Prohannes die Hand. So funktioniert unser Leben, seit wir den Heiligen Geist bekommen haben. Gott, also ich möchte mich jetzt nicht irgendwie überheben, ja, Gott sagt, was wir tun sollen. Und der Heilige Geist befähigt uns, auszuführen, was er sagt, indem wir Leben empfangen haben durch den Heiligen Geist. Okay? Also der Heilige Geist zog in dich ein, als du gerettet wurdest. Er gab dir ein neues Herz, er öffnete dir die Augen, so wie Lydia, und gab dir ewiges Leben. 2. Korinther 1, Vers 22. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Wenn du Christ bist, wenn du wiedergeborener Christ bist, dann hast du eine Bestätigung Gottes empfangen, dass du Christ bist, nämlich den Heiligen Geist, die Befähigung zu glauben und ihm nachzustreben. Also eine Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind, und hat uns seinen Geist ins Herz gegeben als Unterpfand und als Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, es kann sein, dass du Gänsehaut gespürt hast, es kann sein, dass du gar nichts gespürt hast. Wenn du Glauben empfangen hast, ist der Heilige Geist in dich eingezogen und er ist eine Anzahlung, eine Bestätigung dessen, dass du Gott gehörst und dass er dich nicht mehr loslässt. Du bist ein Handschuh, der mit Leben gefüllt wurde. Oder vielleicht ein bisschen mädchengerechteres Beispiel. Du bist ein kleines Windrad, rosa, grün und blau. Guck mal, der Maris springt voll drauf an. Sofort eine Gefühlsregung in ihrem Gesicht zu sehen. Du bist ein kleines Windrad, total, einfach nur Holz und Plastik. Ja? Aber sobald der Heilige Geist, Ruach, der Hauch Gottes, der Atem Gottes, sobald Wind in dieses Windrad hineinbläst, fängt es an, sich zu drehen. Das ist, worüber Paulus sich freut, dass Gott dich erwählt hat in seiner Liebe, dass der Heilige Geist in dich eingezogen ist, damit du Leben empfängst, ewiges Leben. Alles, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, ist, was Jesus von neuem geboren werden nennt. Du empfängst Leben vom Heiligen Geist, du entscheidest dich als Reaktion, ihm nachzufolgen. Also Errettung geschieht durch erstens die Erwählung des Vaters. Dafür sollen wir dankbar sein. Zweitens, das heiligende Wirken des Geistes. Dafür sollen wir dankbar sein. Und drittens, durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus hat dich gerettet. Jesus hat dich erlöst. Ihr wurdet gerettet durch den Glauben an die Wahrheit. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als durch mich. Verrückt. Keiner kommt zu mir, dem Sohn, außer durch den Vater. Und hier sagt er, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Wir haben hier Teamwork. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht mehr verloren geht. Gott hat dich erwählt, der Heilige Geist hat dich lebendig gemacht, Jesus hat dich gerettet. Oder andere Perspektive. Gott kann sich dir erbarmen. Der Heilige Geist kann in dir einziehen und Jesus kann dich retten. wenn Jesus schon dein Herr und Erlöser ist, ich lade dich ein, mit Paulus zusammen Gott zu danken für deine Errettung. Du wurdest gerettet und adoptiert vom dreieinigen Gott. Danke ihm dafür, dass du gerettet wurdest und danke ihm dafür, wie du von ihm gerettet wurdest. Danke ihm, denk darüber nach heute Morgen, wie genial es ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeinsam geplant haben, wie sie dich retten würden. Wer von euch kennt das Lied von Paul Gerhardt, Ich stehe an deiner Krippe hier? Super geniales Lied, nicht nur an Weihnachten. Und ein Abschnitt lautet wie folgt. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Du hast mich erwählt. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Bevor ich geschaffen wurde, hast du schon einen Plan dafür gehabt, wie du mein Herz gewinnen würdest. Ist das nicht eine geniale Aussage? Es gibt nicht nur geniale, coole Lobpreislieder der letzten 5 Jahre, es gibt so richtig coole Lobpreislieder, die schon über 300 Jahre alt sind. Du bist jetzt ein geliebtes Kind Gottes. Nimm die Botschaft an, dass Gott dich heute nicht mehr für deine Sünden verantwortlich macht und seinen gerechten Zorn über dir lasten lässt, sondern nimm an, dass Gott dich heute Morgen zu sich ruft als sein geliebtes Kind. Gott ruft dich in seine Arme. Gott ruft dich in die Gegenwart des liebenden Vaters. Und wenn du dein Leben noch in Eigenregie führst und Jesus dein Leben noch nicht hingegeben hast, dann möchte ich dich einladen, dein Leben zu überdenken und Buße zu tun. Jesus hat im Markus-Evangelium Folgendes gerufen: Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Es gibt keine besonderen Aufnahmekriterien. Glaube und du wirst gerettet werden. Ich lade dich heute Morgen ein, dein Leben zu überdenken, Buße zu tun und zu sagen, ja Jesus, ich glaube. Ich klopfe an, mach mir auf. Also du wurdest gerettet und adoptiert von dem dreieinigen Gott. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit dieser Aussage über unsere Identität? Unsere Identität ist, dass wir adoptierte, gerettete Kinder Gottes sind. Was machen wir mit dieser Aussage? Wie berührt diese Lehre der Bibel deinen Alltag? Wenn sie deinen Alltag nicht berührt, do something about it. Wenn diese Wahrheit dein Leben nicht maßgeblich verändert, dann hast du ein Wahrnehmungsproblem. Die Botschaft der Bibel ist, hey, es ist alles aus Gnade, es ist ein Geschenk. Das größte Geschenk, was jemals gemacht werden kann, das bekommst du umsonst. Gott entscheidet sich für dich. Was machen wir damit? Ich habe 6 Anregungen für euch, wie ihr mit dieser Lehre ganz praktisch umgehen könnt. Oder wie du damit umgehen kannst. Erstens, lebe dein Leben zuversichtlich. Wenn es stimmt, dass Gott sich unser erbarmt hat und dass es ein dreieiniges Teamwork war, uns zu retten, dann können wir ein Leben in Zuversicht leben. Wenn Gott dich erwählt, geheiligt und gerettet hat, dann kann dich niemand mehr wegen deiner Sünde anklagen. Das ist die Argumentation der Bibel. Dreimal dürft ihr raten, wo die jetzt kommende Bibelstelle steht, Römer 8. Jesus hat ein für alle Mal für deine Sünden gebüßt. Römer 8, Verse 31 und 33. Notiert es euch, lernt es auswendig. Was sollen wir nun hierzu sagen? Gott hat uns gerettet, er hat uns erwählt, er hat uns geheiligt, er hat uns im Teamwork gerettet. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn das stimmt, dann haben wir keinen Gegner mehr, vor dem wir Angst haben müssen. Wenn Gott für mich ist, in dieser Art und Weise, dann gibt es nichts und niemanden, der gegen mich sein kann. Vers 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wenn Gott jemanden gerecht gemacht hat, ich möchte denjenigen sehen, der überzeugend vor Gott tritt und sagt, Fehler gemacht, Silke hat noch die in die Sünde getan und Gott macht einen Rückzieher. Nein, Gott macht keinen Rückzieher, was Errettung angeht. Gott macht keinen Rückzieher, was Gerechtigkeit angeht und was Rechtfertigung angeht. Du kannst ein Leben leben in Zuversicht. Wenn Gott für dich ist, der Rest ist egal. Zweitens, hab keine Angst vor deinen eigenen Versagen. Wenn deine Errettung und deine Bewahrung eine Folge von Gottes Teamwork ist und nicht deine Leistung, dann stehst du nicht auf dem Fundament deiner Entscheidung, dann stehst du auf dem Fundament von Gottes Entscheidung für dich. Versteht mich nicht falsch. Wir haben uns für Gott entscheiden müssen und er ruft uns, uns für ihn zu entscheiden. Das ist nicht, was ich sage. Ich sage nicht, Gott entscheidet und wir haben keine Entscheidung da drin. Aber das Fundament, auf dem unsere Rettung steht, ist Gottes Ja zu uns und nicht unser Ja zu Gott. Du kannst mit der Lehre der Bibel, die wir hier gehört haben, kannst du ein Leben ohne Furcht vor deinem Versagen machen. Was ist, wenn ich mich gegen ihn entscheide? Was ist, wenn die Verfolgung ausbricht und ich werde gefoltert und dann sage ich Nein zu Gott? Deine Errettung steht nicht auf dem Fundament deines Ja im Damals und deine Errettung steht nicht auf dem Fundament des Ja in der Zukunft. Sondern das Ja, das Gott zu dir gesprochen hat, ist das Ja, das dich festhält und dich befähigt, bis zum Ende durchzuhalten und Ja zu ihm zu sagen. Das ist das Fundament deiner Errettung. Hab keine Angst vor deinem eigenen Versagen. Drittens, lebe demütig. Nur mal so als Vorschlag. Gott hat alles für dich gegeben. Gott hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben. Gott hat alles für dich hingegeben, damit du alles empfangen kannst in ihm. Es gibt nichts, womit du angeben kannst. Ich habe eine goldene Uhr, ist nicht echt. Ich habe eine tolle Frau, es gibt mehrere tolle Frauen. Ich habe tolle Kinder, es gibt ganz viele tolle Kinder. Na, ist es doch so? Ist es nicht so? Es gibt viele tolle Frauen. Ich liebe dich und ich möchte keine andere, aber es gibt viele tolle Frauen. Ist doch so? Ich fühle mich schon stolz, wenn ich mit meiner Frau durch die Stadt laufe. Ja? Das finde ich schon toll. Ja? Und ich denke mir schon so, hey, passen wir nicht gut zusammen? Beides so attraktiv. Aber es gibt nichts, worauf ich mich tatsächlich berufen kann. Es gibt nichts, worauf ich stolz sein kann. Es gibt nichts, worauf du wirklich stolz sein kannst. Ich möchte dir eine Bibelstelle vorlesen. Was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Okay? Und dann geht's weiter. Wenn also jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Ist das nicht eine schöne, demütige Herzenshaltung? Du glaubst? Okay. Ich habe letzten Clip gesehen von der Predigt. Da hat der Prediger ganz richtig festgestellt, hey, du glaubst an den perfekten Gott, der dir alles schenkt, der dir ewiges Leben schenkt, der keine Fehler macht. Du vertraust auf diesen Gott? Na, tolle Leistung. Würde jeder machen, der erkennt, dass Gott perfekt ist und dass er seine Kinder bewahrt bis zum Ende. Du kannst nicht stolz auf deinen Glauben sein. Du kannst nicht stolz auf dein Gebet sein. Du kannst nicht stolz auf deine Errettung sein. Wenn also jemand auf etwas stolz sein will, so soll er auf den Herrn stolz sein. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Dass du heute Morgen hier sitzt, ist nicht, weil du besonders cool bist, sondern weil Gott besonders gnädig ist. Also, lebe demütig. Viertens, gib verlorenen Sündern Hoffnung. Wir haben in der letzten Predigtreihe, wo es um die Gemeinde ging, gelehrt, jede Gemeinde muss eine dreifache Aufgabe erfüllen. Den Auftrag nach oben, Gott anbeten. Den Auftrag nach innen, Jüngerschaft leben, gemeinsam Christsein leben und drittens den Auftrag nach außen, Mission. Wenn wir glauben, dass Gott uns erwählt, geheiligt und errettet hat als Teamwork, dann können wir Sündern Hoffnung geben. Dann können wir Menschen, die gefangen in ihren Sünden sind, Hoffnung geben. Ich möchte dich ermutigen, verkündige deinen nichtchristlichen Freunden die frohe Botschaft, nämlich egal wie viel und wie schlimm du gegen Gott gesündigt hast, das ist kein Grund für Gott, dich nicht zu erretten. Wenn du mit einem Nichtchristen sprichst und er sagt, ja gut, du lebst ja halt schon so ein heiliges Leben, er meint damit, du hast keinen Spaß im Leben, ja, das denkt er. Aber ich bin dafür nicht gemacht und ich sündige so viel, wie soll Gott sich meiner erbarmen? Und du kannst sagen, hey, ganz ehrlich, wie viel du sündigst oder wie wenig du sündigst, ist für Gott nicht ausschlaggebend. Gottes Gnade ist immer größer als deine größte Sünde. Das ist ein Zitat, was ich heute Morgen gelesen habe auf Facebook von Matt Chandler. Ich krieg's bloß noch im übertragenen Sinne zusammen. Wenn du Christ bist, es gibt keine Sünde in deinem Leben, die die Gnade Gottes überwinden könnte. Die Entscheidung Gottes für dich überwinden könnte. Seine Gnade ist ausreichend. Theoretisch glauben wir das, aber so oft denken wir, oh, jetzt habe ich diese Sünde getan, die war wirklich schlimm. Jetzt kann ich nicht zu Gott gehen. Nein. Gottes Gnade ist größer. Du kannst zu deinen nichtchristlichen Freunden sagen, deine Rettung basiert nicht auf deinen Qualifikationen, sondern auf Gottes Gnade. Apostelgeschichte 16, 31. Der Gefängnisaufseher fragte, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Paulus sagte, lebe ein perfektes Leben, mach nichts mehr falsch und dann rette ich dich. Nein, er sagt in Vers 31, sie aber sprachen zu ihm, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Punkt. Ist das nicht cool? Wenn du glaubst, dass Gott der Gott ist, der jede Bekehrung möglich macht, der jede Sünde überwinden kann, dann kannst du evangelisieren mit Hoffnung für deine Botschaft und Hoffnung für die Menschen, mit denen du redest. Keine Qualifikation ist nötig. Jesu Annahme, das reicht. Oder Jesus annehmen, das reicht. Fünftens, sei gnädig mit anderen. Wenn du glaubst, dass du erwählt, geheiligt und gerettet bist durch den dreieinigen Gott, dann ist es ein perfektes Bild seiner souveränen Gnade für dich. Und wenn du diese Gnade empfangen hast, dann lasst uns doch gemeinsam diese Gnade an unseren Mitmenschen weitergeben. Wenn dir alles vergeben wurde, obwohl du es nicht verdient hast, dann fang doch in kleinen Schritten damit an, Menschen zu vergeben, obwohl sie es nicht verdient haben. Sogar deinem Chef. Sogar deiner Frau. Sogar deinem Klassenkameraden. Sogar deinem Lehrer, der es gar nicht so gemeint hat. Vielleicht hört einer meiner Schüler zu. Talian Chivichin, der Enkel von Billy Graham, der hat mal Folgendes in der Predigt gesagt. Weil Jesus alles für mich gegeben hat, kann ich alles für dich geben, ohne dass du mir etwas geben musst. Ist das nicht cool? Weil Gott alles für mich gegeben hat, kann ich alles für dich geben, ohne dass du irgendetwas für mich geben musst. Lasst uns gnädig mit anderen sein. Und sechstens und abschließend, genieße deine Erbschaft. Ich möchte euch nochmal Vers 14 vorlesen. Vers 13, ihr wurdet gerettet im Teamwork, Gott erwählt, der Heilige Geist gibt Leben, Jesus rettet durch seinen Erlösertod am Kreuz. Und dann kommt Vers 14 und da steht, das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat. Das wir verkünden, er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Ist das nicht genial? Wir sind nicht nur gerufen, gehorsame Kinder zu sein, seine Gebote zu befolgen und ein Licht und ein Salz in der Welt zu sein. Dazu hat er uns auch berufen. Aber er hat uns darüber hinaus berufen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Herrlichkeit von Jesus Christus selbst zu erleben. Das ewige Leben zu genießen. Ihn zu erfahren als unseren Schöpfer Gott. In seine Gegenwart kommen zu dürfen. Genieße deine Erbschaft.